Weggesuchtet. Der Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Weggesuchtet. Wir haben es uns hier schon sehr gemütlich gemacht in der Weggesuchtet Lounge. Und wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich, ich könnte ja sein, dass ich inzwischen eine multiple Persönlichkeit entwickelt habe, was aber nicht der Fall ist.
Manchmal ab und an. Also wir, das ist in dem Fall Bettina. Ich bin wieder dabei. Ich freue mich sehr und toll, dass ihr auch wieder dabei seid.
Apropos multiple Persönlichkeit. Wir waren am Wochenende bei Freunden auf dem Land und haben da die Freundin von uns, hallo Barbara, die guckt morgens immer eine Serie, die Criminal Minds heißt. Und wir waren das Wochenende vorher auch schon da und ich habe zufällig im Vorbeigehen zweimal reingeguckt. Die wiederholen da immer so ganz viele Folgen auf einmal. Und es ging zweimal um paranoide Schizophrenie. Das ist ganz interessant, ne? Also ich dachte so Déjà-vu.
Es ist immer dieselbe Serie, glaube ich. Man ist da in so einer Schleife, in so einem Loop.
Vielleicht ist es auch mal dieselbe Folge. Also der Ermittler sagte, ja, ich glaube, der Grund ist paranoide Schizophrenie. Naja, gut, also wer weiß, ne? Vielleicht sind wir inzwischen in der Corona-Isolation auch schon so weit gekommen. Ihr wisst ja, dass es eigentlich ein Kino- und Serien-Podcast ist. Und über Kino haben wir schon lange nicht mehr berichtet, weil die Kinos ja dicht sind. Und wir wollen natürlich wissen, wann können wir denn endlich mal wieder ins Kino gehen und sind auch ständig in Kontakt mit der Hamburger Kulturbehörde, haben da auch heute wieder angerufen und die wollen uns nichts sagen. Also die Kinos sind nach wie vor dicht, offenbar haben die keinen Plan. Sie haben gesagt, wir sagen nichts, es ist so viel in Bewegung und das könnte sich stündlich ändern. Ich weiß nicht, was sich da ändern soll.
Wir wollten eigentlich einen Termin haben
für ein kurzes Interview.
Genau, und dann wollten wir wissen, was ist der Plan, wann machen die wieder auf die Kinos, aber da ist noch keine Entscheidung gefallen.
Ich habe dann gedacht, wenn die Hamburger Kulturbehörde nichts sagen will, dann sprechen wir mal mit einem Mann, der sich mit Kino auskennt wie kein Zweiter. Hans-Joachim Flebbe, der Gründer der Cinemax-Kette, der sie dann irgendwann wieder abgegeben hat und der dann die Astor Film Lounges in ganz Deutschland gegründet hat. Und ich wollte von ihm wissen, wie er das einschätzt, die Situation, wie es mit den Kinos weitergeht und vor allen Dingen, wie lange die Kinos überhaupt damit leben können mit dieser Situation. Und erwischt habe ich ihn im Zug. Im ICE, ich glaube, von Berlin nach Hamburg, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, richtig. Mhm.
Deswegen hoffe ich, dass die Verbindung, wir wissen ja, die Verbindung ist ja immer schlecht, aber im Moment hört es sich gut an. Ich habe eben versucht, mit der Kulturbehörde zu telefonieren, um da irgendwie mal so eine Aussage zu bekommen, wie es denn jetzt weitergeht für die Kinos in Hamburg auch speziell. Und irgendwie sagte man mir, wir eigentlich auch nicht so richtig was. Also eigentlich wollte man warten auf den Beschluss der Kultusminister, die sich ja alle besprochen haben, aber es scheint nichts dabei herausgekommen zu sein. Wie ist denn jetzt Ihr Wissensstand der Dinge und wie können Sie überhaupt damit planen im Moment?
Ja, also dazu zwei Antworten. Die erste ist, dass wir gar nicht so scharf drauf sind, dass die Kinos in Kürze wieder aufmachen, weil wir überhaupt keine Filme haben, die wir zeigen können. Wir in Hessen zum Beispiel waren wir sehr fortschrittlich und haben seit letzten Freitag den Betrieb von Kinos wieder genehmigt. Und da haben wir eine Astor Film Lounge in der Zeil, mitten von Frankfurt. Und die haben wir Freitag aufgemacht mit desaströsen Zahlen. Also das Ergebnis ist so, dass wenn das Kino geschlossen wäre, wir weniger Verlust machen würden, als wenn wir es jetzt wieder geöffnet haben. Weil das Programm, was wir da spielen, ist das gleiche. Wir haben am 15. März aufgehört zu spielen und spielen jetzt das Programm, das wir am 16. März normalerweise gespielt hätten. Das heißt also, es gibt keinerlei neuen Filme und das reine Repertoire, was wir da spielen, ist auch teilweise schon in Streamingdiensten gelaufen. Also es ist für das Publikum überhaupt nicht interessant, in diese Filme zu gehen. Dazu kommt, dass diese Einschränkungen doch so gravierend sind, dass es im Grunde auch keinen Spaß macht, ins Kino zu gehen. Also ein Gemeinschaftserlebnis oder Kinoerlebnis kommt bei der Atmosphäre überhaupt nicht auf. Mhm. Deswegen sind wir also gar nicht so scharf drauf. Die Branche überlegt gerade, ob sie insgesamt eine Wiedereröffnung aller Kinos in Deutschland und nicht so fleckenteppichmäßig für den Anfang Juli bevorzugen würde, weil man dann auch mit den Filmverleihern sprechen kann, dass dann eben auch entsprechende Filme zur Verfügung gestellt werden. Denn nur mit Repertoirefilmen wird es nichts. Aber ich glaube, auch der Juli-Termin ist sehr früh. Dann gibt es höchstens deutsche oder europäische Filme. Denn solange die amerikanischen und chinesischen Kinos geschlossen sind, wird auch Hollywood keinen großen Blockbuster starten. Und die brauchen wir einfach, um Besucher zu bekommen.
Das heißt, wir können uns doch noch auf eine längere, also für alle, die sich jetzt gefreut haben, weil Cafés wieder aufmachen und was weiß ich, Fitnesscenter, die müssen sich wohl doch noch etwas länger gedulden.
Ne? Ja, also vor allen Dingen wissen wir auch überhaupt nicht, weil natürlich überhaupt nicht auf Amerika oder China irgendeine Ahnung haben, wie weit da die Lockdown-Periode exzessiv noch ausgelebt wird. Solange auch selbst so ein James-Bond-Film, der eigentlich im November angekündigt worden ist, noch mal auch wieder zur Frage, zur Disposition steht, solange können wir uns auf gar nichts einrichten. Das ist für unsere Mitarbeiter blöd, die alle in Kurzarbeit sind, aber für uns ist es natürlich auch irgendwann mal bedroht, weil dann auch die Ersparnisse dann irgendwann mal ausgehen, wenn man mindestens ein halbes Jahr lang ohne, mit Nulleinnahmen sozusagen das Elend verwalten muss. Also was uns ein bisschen nervt, ist eigentlich, mich als Astor zum Beispiel oder auch die anderen größeren Betreiber, es gibt ja keinerlei Zuschüsse für unsere Art von Kinos. Also die Programmkinos und die gut vernetzten Arthouse-Kinos, die werden natürlich unter so mit kleineren Beträgen, also ich sage da 20.000, 30.000 Euro, das ist für ein Kino, was namhafte Mieten bezahlen muss, auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein für ein paar Monate. Die bekommen kleines Unterstützung, aber die großen Kinos, die eben auch genauso unverschuldet in diese Misere gerannt sind, dafür steht zurzeit keinerlei Geld zur Verfügung. Mhm.
Wann muss denn spätestens was passieren? Wie lange können Sie sowas überhaupt durchhalten? Weil Ihre Projekte sind ja auch, stelle ich mir vor, kreditfinanziert. Wie lange kann es noch so weitergehen?
Naja, da im Augenblick haben die, also solange die Vermieter noch mitspielen, das muss man ja Stundungen verabreden. Stundungen heißen ja auch immer, dass die irgendwann zurückzuzahlen sind. Das sind ja keine Geschenkenzuschüsse. Wir haben eben auch einen Kredit von über die Hausbank bekommen, der abgesichert wird durch ein KfW-Darlehen. Das ermöglicht uns das schon. Bis zum Herbst kann es dann schon so weitergehen. Ne? Aber das sind eben auch Kredite, die müssten irgendwann zurückbezahlt werden. Und da keiner von uns weiß, ob die Besucher auch emotional wieder dabei sind. Also das heißt, dass die Angst nicht so überwiegt. Also dass die Freude auf dem Kinoabend größer ist als die Angst vor einer Ansteckung. Das können wir auch noch nicht voraussagen. Mhm. Also ein bisschen skeptisch bin ich, dass eben wirklich, wir werden es überleben, da bin ich mir ziemlich sicher, aber auch wirklich der große Kinopark in Deutschland das schadlos überwinden wird, das glaube ich nicht mehr. Also die Branche schätzt, dass 20% der Kinos wohl geschlossen werden, wenn das noch bis in den Herbst hinein so weitergeht.
Mhm. Ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen und ich danke Hans-Joachim Flebbe, dass Sie so kurzfristig angerufen haben und alles Gute. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir telefonieren, haben wir dann wieder bessere Nachrichten.
Okay, gut.
Danke, gute Fahrt noch.
Ich muss mal anrufen. Nächstes Mal bin ich wieder da, ne?
Danke, bis bald.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Ja, ganz schöner Hammer. Und dass er auch so deutliche Worte findet, Herr Flebbe. Das heißt ja, dass wir auf lange Zeit nicht ins Kino gehen werden können. Und für alle Bond-Fans ist das ja auch keine so schöne Nachricht, wenn da jetzt der Start wirklich wieder wackeln sollte am 12. November.
Ja, also es gibt, das ist noch nicht offiziell natürlich, aber vielleicht weiß Herr Flebbe da auch schon irgendwas, was wir nicht wissen. Aber es ist ja klar, also wenn die nächste Welle kommen sollte, wenn die Kinos wieder schließen, wenn die Kinos in den USA und in China noch gar nicht im vollen Umfang wieder geöffnet sind, dann steht der Staat natürlich zur Disposition. Aber ich meine, ich glaube schon, dass so einige kleinere Kinos vielleicht öffnen werden, Programmkinos und vielleicht alte Filme zeigen oder sowas, aber so ganz normal ins Kino, Blockbuster sehen, Tüte Popcorn kaufen und dann da alle zusammen sitzen und O und A schreien, das ist wohl auf lange Sicht nicht mehr, wird nicht passieren.
Da ist auf jeden Fall eine Menge Spekulation ja noch dabei. Noch gibt es keinen genauen Termin, wann die Hamburger Kinos wieder öffnen. Darauf sind wir ja sehr gespannt.
Ja, es ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ne? Also keiner kann ja genau was Genaues sagen. Wir wissen ja gar nicht, was in ein paar Monaten ist. Ne?
Gut, dann stellen wir die Glaskugel jetzt mal beiseite. Wir machen jetzt weiter mit der neuen Serie von Reese Witherspoon. Die heißt Little Fires Everywhere. Erste Staffel, die läuft ab 22. Mai auf Amazon Prime. Eine Drama-Miniserie, so als Oberbegriff.
Also eine in sich abgeschlossene Serie, obwohl ich glaube noch nicht so wirklich dran, weil die war schon sehr erfolgreich in den USA und es war damals so bei Big Little Lies auch, das sollte eigentlich auch eine in sich abgeschlossene Miniserie sein, ja auch mit Reese Witherspoon. Und wie wir mittlerweile alle wissen, gibt es da auch eine zweite Staffel. Ne?
Die basiert jetzt Little Fires Everywhere auf dem gleichnamigen Roman von Celeste Neitsch. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen.
Ja, sie wird geschrieben, der Nachname schreibt sich NG. Wir haben uns gefragt,
wie spricht man das aus? Also aus dem Jahr 2017 und diese Miniserie besteht aus 8 Folgen.
Ja, und das Interessante ist, dass, also es geht auch so genremäßig wieder so in Richtung Big Little Lies. Also die Bilder sehen so ein bisschen aus wie Big Little Lies. Es spielt wieder so in einer reichen Fuhrerstadt-Umgebung.
Cleveland.
Ja, also es ist sich sehr ähnlich. Das andere war ja Kalifornien. Das Interessante ist nur, dass Reese Witherspoon sich die Rechte auf dieses Buch bereits optioniert hat, als es noch gar nicht erschienen war. Also sie hat ja so einen Buchclub, in dem sie Bücher vorstellt. Und da kriegt sie wahrscheinlich auch von den Verlagen in der Hoffnung, dass Reese Witherspoon das gut findet. Jede Menge Material, also so Druckfahnen schon zugeschickt.
Ist ja ganz clever, würde ich auch machen.
Ja, und sie hat es da schon vorgestellt in ihrem Buchclub und bevor es eben erschienen war und hat sich die Rechte gesichert. So, und dann hat sie sich natürlich auch gleich die Filmrechte gesichert und dann die Serie draus gemacht. Und ich finde ja schon, der Ton ist so ein bisschen Big Little Lies. Ne?
Ja, auch da in Big Little Lies spielt sie die, ja, vordergründig die perfekte Ehefrau und Mutter. Und das ist hier in Little Fires Everywhere auch so ein bisschen.
Ja, und hinter den Kulissen bröckelt es natürlich, also hinter der Fassade, ne? Da ist natürlich
gar, Big Little Lies.
Ja, gar nicht alles in Ordnung. Ich sehe übrigens gerade jetzt erst den Link. Es heißt ja Little Fires und Big Little Lies. Also Little ist wohl das verbindende Wort. Die zweite weibliche Hauptrolle spielt Kerry Washington, die übrigens auch als Co-Produzentin beteiligt ist an dieser Serie. Und wir schauen mal kurz in den Trailer rein.
Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this?
So rent is $300 a month, well below market, but it's really not about the money for us.
So you rented it to her on the spot, just like that. Do you even know anything about this woman?
What is it that you do?
I'm an artist.
And then you ask her to come work in our house?
It is a beautiful thing to know that your actions can affect another person's life.
All mothers struggle. Money hides it.
Kurz nochmal, worum es geht. Little Fires Everywhere spielt in den späten 90er Jahren in einer Vorstadt von Cleveland. Reese Witherspoon ist als Elena zu sehen. Und diese Elena ist im Vordergrund nicht die perfekte Mutter und Ehefrau. Und sie vermietet eine Wohnung an eine Künstlerin und deren Teenager-Tochter. Fängt also alles ganz harmlos an.
Ja, also wir verraten nicht zu viel. Also die ist offenbar obdachlos, ne? Die leben im Auto, das ist ja auch ziemlich schnell klar. Und sie hat eine geheimnisvolle Vergangenheit und die Serie fängt auch damit an, dass das Haus eben von Reese Witherspoon abbrennt. Offenbar hat es jemand angezündet, während sie die ganze Familie drin war. Und es geht dann eigentlich so darum, wie das passiert ist. Und es gibt dann eine Rückblende 4 Monate vorher und da fängt die Geschichte dann an. Also ich glaube, so nach den ersten Folgen, die wir gesehen haben, ist es spannend. Ne? Also wir gucken weiter, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe eben Reese Witherspoon sehr gern. Ich mochte die auch sehr in Big Little Lies. Und das war für mich so die Motivation zu sagen, okay, das interessiert mich. Und ich finde diese Figurenzeichnungen auch spannend. Das ist sehr differenziert dargestellt. Und Reese Witherspoon, die ist natürlich so optisch schon sehr amerikanisch, finde ich. So diese Hochglanzfrau, die immer so perfekt gemachte Haare hat, perfekt gemachte Nägel und alles so hundertprozentig machen will, die perfekte Mom sein will und Ehefrau und mit diesen Ansprüchen an sich selbst ja gar nicht so ganz klarkommt. Und das ist spannend zu sehen, wie sie da mit diesen Konflikten fertig wird und wie man dann dieses Zerbröseln auch so sieht.
Ja, ich finde, das sind so die Rollen, die sie am besten spielen kann. Also eigentlich, wenn der amerikanische Traum so aus dem Ruder läuft, ne? Also dass diese gespielte Perfektion eben aus der Spur läuft. So. Und das kann sie irrsinnig gut spielen. Und da finde ich sie auch immer am besten. Tragisch noch die Meldung zu dieser Serie, dass Lynn Shelton, die als Regisseurin 4 Episoden dieser 8 Episoden gedreht hat, am 15. Mai ganz plötzlich gestorben ist im Alter von 54 Jahren. Man weiß gar nicht so genau woran, es heißt an einer seltsamen Blutkrankheit, auf jeden Fall tragisch. Also gerade wenn man die Serie jetzt sieht und weiß, dass Lynn Shelton gar nicht mehr unter uns weilt. Interessant noch Reese Witherspoon, die ja immer mächtiger wird in Hollywood und immer mehr produziert. Also die hat sich ja in den vergangenen Jahren ein kleines Imperium da erarbeitet. Ne?
Ja, finde ich auch ganz super. Die war ja so am Anfang ihrer Karriere, war sie ja immer so die lustige Blondine. Und sie versucht es nicht nur, sondern sie setzt da ihre eigenen Ideen durch, produziert auch. Das hat sie in Interviews von ein paar Jahren auch immer wieder erzählt, dass sie das unbedingt machen will. Und sie setzt sich ja auch für Frauen Themen ein. Also in Big Little Lies war es ja auch so, dass der Spot schon auf Frauen lag.
Ein großes Frauenensemble, ja klar.
Genau, und das lange hieß es ja, naja, damit kann man kein Geld machen, wer will das sehen? Aber klar, die Geschichte mit Big Little Lies war ja nun auch extrem erfolgreich und natürlich gibt es dafür ein Publikum.
Ja, Entschuldigung, wie viele Frauen gibt es und wie viele Frauen wollen Serien sehen, in denen Frauen im Mittelpunkt stehen? Ich weiß noch.
Das hat aber Produzenten ewig nicht interessiert und Frauen sind ja sonst immer nur so das schmückende Beiwerk oft gewesen, die Liebhaberinnen, die Mütter, aber so die Geschichte dahinter, die wurde doch nie groß ausgebreitet.
Ich weiß noch, dass ich Reese Witherspoon mal in Venedig interviewt habe und ich glaube, das ist auch schon 12 Jahre her oder so. Und damals hat sie eben gesagt, so ja, ich gründe meine Produktionsfirma, ich möchte eigene Schwerpunkte setzen, Frauen absolut unterrepräsentiert. Und ich weiß noch, dass wir damals da mit ihr am Tisch saßen und alle so ein bisschen gesagt haben, so naja, die Reese Witherspoon, ja,
kannst mal sehen.
Die kleine Blonde, ob sie das wohl hinkriegt. Ja, und jetzt
deine männlichen Kollegen, oder?
Wahrscheinlich, im Zweifelsfall. Und jetzt, 12 Jahre später, wissen wir, sie hat es geschafft. Und da sage ich nur herzlichen Glückwunsch.
Ja, super Job gemacht, klasse.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich finde das ja sowieso immer, diese Gender-Grenzen, irgendwie so Männerserie, Frauenserie. Vor allen Dingen macht sie Sachen, also Serien, die ich als Mann auch sehr gerne sehe. Und am Ende kann man dann gar nicht mehr sagen, was ist überhaupt eine Männerserie, eine Frauenserie. Du siehst gerne Vikings zum Beispiel
das
auch.
Es ist wichtig doch, dass es die Geschichte gut ist, ein guter Schauspieler. Also letztendlich, das ist ja vollkommen egal.
Ja, ich meine, Vikings würde man doch jetzt als klassische Männerserie verorten, oder? Und du bist der größte Fan aller Zeiten. Also insofern.
Ja, ich kenne auch viele Frauen, die gut finden.
Ja, sag ich.
Also deswegen. So, nochmal Little Fires Everywhere, erste Staffel ab 22. Mai auf Amazon Prime.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ihr habt uns ja auch geschrieben, dass zum Beispiel, dass ihr mitschreibt während des Podcasts, damit ihr nichts vergesst. Also als die Tipps für die neuen Serien. Das ist gut, wenn man das nochmal sagt. Das ist wie mit einer Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter. Ne? Wenn man die nur einmal sagt, zack, ist sie wieder weg.
Man muss es zurückspulen. Das finde ich immer ganz blöd.
Anrufbeantworter nochmal hören.
Was? Du hast noch einen Anrufbeantworter?
Hab ich nicht. Ich höre den eigentlich auch so gut wie nie ab. Darf ich das sagen, dass ich den nie abhöre? Ich finde das immer mühsam. Ich weiß nicht, da ist irgendwie so ein komisches System drin. Wir kommen jetzt zu einem völlig anderen Genre. Wir kommen zu Netflix und wir kommen da absolut in den Bereich Guilty Pleasure. Haben die Amerikaner und Engländer das schöne Wort erfunden. Guilty Pleasure, das heißt so viel wie mit schlechtem Gewissen Vergnügen haben. Ja, also sich amüsieren und sich anschließend doch so ein bisschen schlecht fühlen. Ne? Und
wieso schlecht fühlen? Das darf man doch.
Weil es nämlich eigentlich Trash ist. Ne?
Reality Soap kann man doch mal machen.
Genau.
Wir reden hier über Selling Sunset. Das ist die zweite Staffel, die da jetzt anläuft, ab 22. Mai auf Netflix. Und da geht es um Luxushäuser und große Dramen. Beziehungsweise um die Immobilienmaklerinnen, die diese Top-Immobilien in Los Angeles verkaufen.
Immobilienmaklerinnen ist gut. Also es gibt da eine Makler. Ein Makler, ist es ein Zwillingspaar? Ist es ein Brüder auf jeden Fall? Die Oppenheim-Brüder, also die Oppenheim-Group und deren Erfolgsrezept läuft so, dass sie, also Maklerinnen in Anführungsstrichen, also es sind Frauen.
Das ist ihre Berufsbezeichnung.
Offiziell, also das sind Frauen, die Häuser verkaufen letztendlich und die aussehen, je nachdem wie man will, also die sehen selber aus wie Stars, ne? Also so die tragen, also sie sind total aufgebrezelt und das mögen natürlich gerade die männlichen Kunden und wie gesagt, es ist eine Reality-Soap, das existiert tatsächlich und es ist so eine Mischung aus diesen Hausverkaufsserien gibt es ja noch. Es gibt ja in Großbritannien BBC, was ich sehr gerne gucke. House is under the hammer.
Ja, aber das sind ja die Schrottimmobilien, ja. die man wieder aufhübscht. Und hier sind es ja die absoluten Top-Immobilien.
Ja, und dann kommt aber so rein, es ist auch ein bisschen Germany's Next Topmodel vielleicht. Und aber auch so Temptation Island vielleicht. Ich weiß es nicht. Also hinter den Kulissen zicken sich auf jeden Fall diese ganzen Hausverkäuferinnen immer an. Und es geht einerseits darum, dass man eben diese ganzen tollen Luxus-Locations da in Beverly Hills und so weiter sieht, ne? Dass man diese Häuser sieht und dass im Hintergrund halt immer dieser Zickenkrieg stattfindet. Und auch hier schauen wir mal schnell in die Serie rein.
With real estate, you can't sit around and wait for the phone to ring. You have to hustle. I'm excited to get back to work. I have a new man, I have a new ring, and I am ready to dominate the market. But I'm not gonna lie. They say there's too many cooks in the kitchen. There's too many in this office.
I met Mary and Jason 19 years ago. Now that I'm an agent, it's like ching, 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 ching.
I'm not intentionally bashing your relationship.
I'm glad that you're worried about my boyfriend's children. Thank you.
Yeah, talk to me when you're running on a 1 hour sleep, holding a crying baby. Talk to me then.
To me, it's insane that you could do all of this crazy behavior and act like nothing happened.
It would be really nice to walk into a room and have her not run away from me.
Selling Sunset, die erste Staffel war sehr erfolgreich, deswegen jetzt auch die zweite und läuft ab 22. Mai auf Netflix.
Ja, und auch auf Netflix werden ja die Reality-Soaps oder überhaupt diese Doku-Serien immer beliebter. Und da wir gerade schon mal bei den Doku-Serien sind, da läuft noch eine weitere, die läuft schon seit 18. Mai. Mhm. Sehr kurios, es heißt Der große Blumenkampf.
The Flower Battle könnte man das so zusammenfassen. Das sind Floristen, Bildhauer und Gartendesigner, 10 Teams, die aus diesen Leuten bestehen und die geben jetzt alles für extravagante Blumenskulpturen.
Ja, und es ist erstaunlich, woraus man alles Serien machen kann. Und in diesem Fall eben, es passt ja auch zum Frühling. Also viele Leute sind ja gerade im Garten aktiv.
Naja, und man sieht gerne, also ich sehe das schon ganz gerne. Ich bin ein Blumenfan und dann kann man mal so gucken, was man da alles so machen kann.
Ja, auch hier schauen wir mal rein.
Unter einer gigantischen Kuppel im ländlichen England liegt alles Nötige bereit. Es gibt vor Ort eine Metallwerkstatt, Konstruktionsmaterial und jede Menge Pflanzen für die Skulpturen.
Die 10 Teams aus Gärtnern, Floristen, Künstlern und Designern müssen sich 8 monumentalen Herausforderungen stellen.
Diese Kuppel, sieh dir das an. Ich werde mit ganz tollen Blumen die ersten Sachen bauen.
Also ich habe auch zuerst gedacht, so, was soll das denn? Aber ich habe es irgendwie ganz gerne gesehen. Am Ende, die bauen da so aus Blumen und was weiß ich, allen möglichen. Natürlich drin sind Rad und Holz und so. Irgendwie Dinosaurier und Schmetterlinge und keine Ahnung. Und,
die Garten-Challenge.
Ja, und diese Landschaftsskulptur-Künstler da irgendwie, die sind ja auch irgendwie ganz kurios. Ne? Also auf jeden Fall, wer sich für sowas interessiert, kann da auch mal reingucken. Und es läuft seit 18. Mai auch auf Netflix.
Der große Blumenkampf.
Und wir bewegen uns von der Reality, von der Doku-Soap wieder zurück in den Bereich Fiction. Und zwar auf Amazon Prime startet am 22. Mai auch die zweite Staffel der sehr erfolgreichen Serie Homecoming. Und Homecoming Staffel 1 hat vor allen Dingen auch deswegen für Aufsehen gesorgt, weil Julia Roberts die Hauptrolle gespielt hat. Damit hatte keiner gerechnet. Und aber auch, weil diese Serie um Kriegsheimkehrer in den Vereinigten Staaten auf einem Podcast basierte, einem sehr erfolgreichen. Und das hat es vorher noch nicht gegeben. Das gibt mir auch Hoffnung, dass dieser Podcast vielleicht auch irgendwann mal eine Serie, eine sehr erfolgreiche werden kann.
Das wäre schön.
Und dieser Podcast wird heißen Paranoide Schizophrenie. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Julia Roberts hat in Staffel 1 eine...
Sie hat eine Sozialarbeiterin gespielt, Heidi Bergman. Und die kümmerte sich um traumatisierte Soldaten und sollte ihnen zurückhelfen ins zivile Leben.
Ja, in einer sehr merkwürdigen Einrichtung. Man wusste gar nicht so genau, was ist das für eine Einrichtung. Also es war sehr geheimnisvoll. Und 4 Jahre später, nachdem sie da gearbeitet hatte, kam eben ein Mensch, um sie zu befragen, was da in dieser Institution wirklich passiert ist. Und sie konnte sich an nichts erinnern. Also es war sehr mysteriös. Und für Staffel 2 gibt es jetzt einen Neuanfang. Also der Staffel 2 basiert nicht mehr auf einem Podcast und es gibt verwirrenderweise auch eine völlig neue Besetzung. Es geht aber genauso mysteriös weiter wie in Staffel 1.
Everything all right, miss?
What's your name?
I don't know.
What is your address?
I don't know.
How about your birthday?
I don't know.
We're trying to understand what happened to you.
I knew something was wrong with me, but I couldn't explain it to anyone. It was like the people around me were keeping a secret. Like we were in a movie. And everyone knew we were in a movie except for me.
Die Hauptrolle spielt jetzt Janelle Monáe, die auch als Sängerin arbeitet nebenbei, neben ihrem Job als Schauspielerin. Sie wacht in einem Ruderboot mitten auf einem See auf und kann sich nicht erklären, wie sie da hingekommen ist. Und das ist also der Anfang der Serie. Also mehr wollen wir
jetzt noch nicht mal, glaube ich, wer sie ist. Ne?
Ja, und aber alle Spuren führen wieder zurück in diese seltsame Veteranenbetreuungsanstalt. Und daraus entwickelt sich dann die neue Serie. Also wir haben noch nicht die ganze Serie gesehen, sondern eben nur die Episoden, die man uns gezeigt hat. Fand ich bisher interessant. Aber als Ganzes kann man natürlich dazu noch nichts sagen, Bettina, ne?
Ja, ich muss da auch noch mal ein bisschen abwarten, bevor ich da mein abschließendes Urteil
fälle. Das endgültige Fazit, das liefern wir auf jeden Fall noch nach.
Genau. Und wir machen weiter mit der neuen Serie The Plot Against America. Die erste Staffel, die läuft ab 20. Mai auf Sky. Und diese Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip Roth aus dem Jahr 2004. Der Roman vermischt hier historische Fakten und literarische Fiktion. Dafür gibt es einen Begriff, den ich gerne erfunden hätte, habe ich aber nicht. Heißt Faction. Das finde ich ist eine schöne Wortschöpfung aus Fakt und Fiction. Und im Mittelpunkt dieser Serie steht eine jüdische Familie und im Großen und Ganzen könnte man sagen, so eine Dramaserie, Familienepos.
Ja, eigentlich ist diese Serie ein, obwohl Philip Roth das natürlich viel früher geschrieben hat, ein Kommentar zur aktuellen Politik in den Vereinigten Staaten. Es geht um die Annahme, was wäre passiert, wenn Charles Lindbergh, das Fliegeridol, der auch bekanntermaßen Antisemit war und Hitler-Verehrer, wenn der in den 40er Jahren als Präsident kandidiert hätte. Und
hat er natürlich nicht.
Hat er nie, genau. Aber es wird wird hier so dargestellt, als sei das so. Und hätten sich die Vereinigten Staaten vielleicht auch in einen faschistischen Staat gewandelt, wäre es ein antisemitischer Staat geworden, hätte es den Krieg gegen Hitler überhaupt jemals gegeben. Also darauf basiert das. Und der Aufhänger ist dann eben diese jüdische Familie, die diese Ereignisse erlebt.
Our candidate for President Charles Lindbergh.
My intention is to preserve American democracy by preventing America from taking part in another world war.
What if Lindbergh does win?
Everyone sees what he is.
He's a hero. To most people, there's never been a bigger hero in their lifetime.
Also diese Serie ist unglaublich aufwendig ausgestattet. Ich war verblüfft, also dass man sowas überhaupt noch hinkriegt. Ich habe mich mal gefragt, wo haben die diese Straßenzüge gefunden? Wie haben die da alles Moderne ausgemerzt? Die Kostüme sind toll. Ich hatte nur am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, so in irgendeine Verbindung zu diesen Figuren aufzubauen, weil es gibt doch relativ viele unterschiedliche Figuren und die sind dann so ein bisschen grob gezeichnet. Also ich war nicht sofort emotional involviert, obwohl das ein wichtiges Thema ist. Aber ich hatte, man muss ja zu den Figuren irgendwie auch du sagen können, relativ schnell, um da weiter dran zu bleiben, ne?
Also ich finde, dass Thema wahnsinnig spannend. Dieser theoretische Hintergrund ist super interessant. Aber mir ging es eben auch so, dass ich diesen emotionalen Zugang zu den Figuren, da bin ich auch nicht so richtig reingekommen. Das ist eher so eine intellektuelle Geschichte, die aber wirklich extrem gut gemacht ist. Und ich habe den Roman von Philip Roth noch nicht gelesen. Das werde ich vielleicht mal tun.
Ab 22. Mai auf Sky.
Nein. The Plot Against America, erste Staffel ab 20. Mai auf Sky.
Und wir kommen zu einer Serie, die wahnsinnig viele Fans hat, wie ich immer wieder feststelle, weil sie mir auch schon mehrfach empfohlen worden ist. Life in Pieces startet jetzt die mittlerweile vierte Staffel. Und die Fans werden es wissen, es soll leider auch die letzte Staffel sein. Ab 22. Mai zu sehen auf Sky. Und natürlich geht es wieder um die Drei-Generationen-Familie Short Hughes, die hier im Mittelpunkt steht. Und da wird immer so in Kurzgeschichten aus verschiedenen Perspektiven der Familienmitglieder werden die Geschichten erzählen. Und das ist eine Serie, die sehr viel Herz hat, wie ich feststelle immer wieder. Ich bin nie richtig eingestiegen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil, ich weiß nicht, es gab immer irgendwas, was spannender war, aber Luca zum Beispiel hat mir diese Serie immer sehr empfohlen und alle sagen mir vor allen Dingen auch, also man kann sich da sehr schön, wenn man mal so nach Feierabend, wenn man jetzt nicht übermäßig sich anstrengen will für eine Serie, kann man das sehr schön so fürs Herz wegkonsumieren, auf jeden Fall.
So wegsuchten eben.
Ja, fürs Herz wegsuchten. Mhm. Live in Pieces ab 22. Mai auch bei Sky.
Und es gibt noch eine neue Serie, die wir für euch haben, Control Z, die erste Staffel ab 22. Mai auf Netflix. Wir begeben uns in die Hacker-Szene in Mexiko. Ein Hacker hackt die intimsten Geheimnisse von Schülerinnen und Schülern und dieses ganze soziale Gefüge in dieser Klasse gerät da durcheinander. Plötzlich werden beliebte Schüler zu Mobbingopfern, Außenseiter, die steigen im Ansehen auf. Und es geht jetzt darum, wer ist dieser Hacker, den gilt es zu finden.
Ja, der geheimnisvolle Hacker, und das ist ganz komisch, es ist so eine Serie, die eigentlich so als Teenie-Serie angelegt ist, oder beziehungsweise es sind viele junge, schöne Menschen.
In Schule, ne?
Schule, ja, aber es ist so auch für Erwachsene gemacht. Also es geht so ein bisschen in Richtung Elite, das spielt ja auch unter, also auf so einer Privatuni. Da denkt man auch, jüngeres Zielpublikum kann man sich aber auch durchaus als Erwachsene angucken. Und ja, Control Z. Ab 22. Mai auf Netflix. So, und jetzt haben wir noch ein kleines Bonbon, haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben für euch. Und zwar startet ab 22. Mai auf Sky, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die Komödie Good Boys, die wirklich so lustig ist. Es ist ein absolut abgefahrener Humor. Eigentlich geht es um drei, und das ist auch so eine Geschichte, da denkt man auch, es geht um drei Jungs, also die sind noch nicht mal richtig Teenager, die auf eine Party eingeladen werden und vor dieser Party unbedingt noch das Küssen lernen wollen. So, das ist die Geschichte. Und dabei von einer Katastrophe in die nächste schlittern, unbedingt sehenswert. Good Boys, also, 22.
Du meinst vom Titel Good Boys nicht Nix für kleine Jungs, sollte man sich nicht abschrecken lassen.
Hast du im Zusatz noch Nix für kleine Jungs?
Also ich bin da schon drüber gestolpert.
Habe ich nie gelesen. Für mich heißt der Film immer nur Good Boys und wird auch bis auf alle Zeiten Good Boys auf jeden Fall heißen. Das ist wirklich ein Tipp, wenn ihr wirklich lachen wollt. Wenn ihr dringend lachen müsst, ja, gerade mal, also guckt euch auf jeden Fall diesen Film an. So, und wir sind jetzt
22. Mai auf Sky.
Habe ich das nicht gerade gesagt?
Ich habe mit so den Jungs, die küssen lernen müssen,
da war ich
schockgefroren.
Das Bild hast du nicht wieder aus deinem Kopf rausgekriegt. Und ich will euch auch diese Woche wieder etwas schenken. Und zwar habe ich hier gerade mit der Post auf ein Paket bekommen, gerade heute, funkelnagelneu auf den Tisch bekommen. Und zwar eine Blu-ray Dr. Sleeps Erwachen mit Ewan McGregor, die Stephen King-Verfilmung und vor allen Dingen auch der wunderbaren Rebecca Ferguson. Also ich finde, der Film lohnt sich allein schon wegen Rebecca Ferguson. Und dazu gibt es auch noch, packe ich auch noch oben drauf, die vierte Staffel der Serie Lucifer. Und ihr wisst, wie es geht. Ihr loggt euch ein unter radiohamburg.de und dann habt ihr eine sehr große Chance, diese beiden wunderbaren DVDs bzw. Blu-rays zu bekommen. Ihr könnt uns auch schreiben, Bettina, du sagst bitte nochmal wohin.
weggesuchtet@hotmail.com.
Genau, oder ihr findet mich auch auf Facebook oder auf Instagram unter Christian Aust. Und wie ihr schon seht, also wenn ihr die Inszenierung, die Choreografie von Weggesuchtet kennt, dann wisst ihr, dass wir jetzt schon wieder am Ende sind. Also ich finde, es ging diese Woche besonders schnell, ne? Also
ach, sei nicht traurig. Nächste Woche gibt es doch einen neuen Podcast.
Ja, haben wir eine neue Episode von Weggesuchtet, ne? Genau. Ich hoffe, ihr habt ein schönes, langes Wochenende. Ich kann euch verraten, dass wir beide an diesem Wochenende eine Verabredung haben. Und zwar mit unseren beiden Lieblingslaboratoren. Und man kann gar nicht sagen Lieblingslaboratore eigentlich, weil wir haben ja gar keine anderen liebsten Laboratore.
Es gibt nur die zwei, Pitt und Bosse.
Für uns gibt es nur Pitt und Bosse. Mit denen sind wir an diesem Wochenende verabredet. Mit denen werden wir hoffentlich lange Spaziergänge machen. Und natürlich abends auch. Ich habe vergangenes Wochenende habe ich mit Pitt zusammen gesehen Sicario. Und habe festgestellt, dass er wahnsinnig gerne so mexikanische Drogen-Gangsterfilme sieht, offenbar.
Das kann ich mir gut vorstellen bei Pitt, das liebt er.
Und dazu haben wir Gummibärchen gegessen, also ich und der Hund natürlich nicht.
Ja, der hat Hundegummibärchen bekommen, klar.
Also wenn du es ganz genau wissen willst, er hat Rinti-Enten, so getrocknetes Entenfleischstreifen bekommen.
Machst du für die jetzt Reklame?
Ich weiß es nicht. Vielleicht wollen die unseren Podcast sponsern. Wäre doch ganz schön. Ich wünsche euch auch eine ganz tolle Zeit. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Zeit für Serien. Hoffentlich könnt ihr die Sonne genießen und mit euren Lieben machen, was ihr am liebsten tut. Und bis kommende Woche sagen wir
tschüss und bleibt gesund.
Ja, macht's gut und bis bald. Tschüss.